Und damit zum Interview des Tages. Der Krieg zwischen Israel und dem Iran scheint kein Ende zu nehmen. Im Gegenteil, immer mehr Experten befürchten eine gefährliche Ausweitung des Konflikts. Doch was steckt wirklich hinter dieser Eskalation? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem AfD-Bundestagsabgeordneten Rainer Rothfuss. Herr Rothfuss, das, was wir aktuell im Nahen Osten erleben, ist das schon ein voll entfalteter Krieg oder sehen wir bislang noch einen begrenzten Schlagabtausch?
Tja, es ist noch kein voll entfalteter Krieg im Sinne des Einsatzes von Bodentruppen. Aber ja, was ist ein voll entfalteter Krieg? Das ist die Frage. Es ist auf jeden Fall eine extrem bedenkliche Eskalation, die das Potenzial hat, noch deutlich größeres Potenzial birgt, als der Ukraine-Krieg, einen Weltkrieg zu entfachen.
Sie haben gerade den Ukraine-Krieg angesprochen. Manche Beobachter sprechen von einem größeren Zusammenhang. Handelt es sich Ihrer Meinung nach um zwei voneinander unabhängige Konflikte oder erleben wir gerade zwei Fronten eines größeren Machtkampfes zwischen dem transatlantischen Westen auf der einen und dem BRICS-Block auf der anderen Seite?
Ganz klar das Letztere. Es gibt natürlich immer auch einen nationalen Block an Interessen, die in solchen Konflikten eine Rolle spielen. Das Ganze ist aber immer eingebettet in ein größeres Kräftefeld. Und wir haben natürlich in der Ukraine eine spezifische Situation, die zu dem Krieg dort geführt hat. Wir haben aber auch eben in Israel eine ganz spezifische Situation. Und trotzdem sind beide Konflikte im Hintergrund deutlich miteinander verbunden. Es sind beides auch Stellvertreterkriege, wo die jeweiligen Unterstützerseiten versuchen, mehr oder weniger im Verborgenen zu bleiben. Aber es ist definitiv Teil dieses Hauptkonflikts, der sich im 21. Jahrhundert abspielt, zwischen einem Westen, der noch militärische Dominanz besitzt, aber schon stark auf dem absteigenden Ast ist, wirtschaftlich gesehen, demografisch gesehen und militärisch gesehen. Das hat sogar auch der kurze Konflikt zwischen Indien und Pakistan klar gemacht. Die direkte Konfrontation zwischen den J-10-Kampfjets mit P-15 Luft-zu-Luft-Raketen und auf der anderen Seite Rafale mit MBDA, Luft-Luft-Raketen, wo eben die westliche Technologie ganz klar unterlegen war. Es wird sicherlich auch noch weitere solche Schauplätze geben in der Zukunft, wo dieser große Konflikt zwischen dem Westen mit seiner schwindenden Macht und den BRICS-Staaten als Repräsentanten des globalen Südens aufbrechen wird. Und der Westen wäre gut beraten, den richtigen Zeitpunkt zu finden, wo er aussteigt aus dem militärischen Kräftemessen und einsteigt in das konstruktive Mitgestalten, Mitbauen einer neuen multipolaren Partnerschaft, auch neuer Sicherheitspartnerschaften, die die EU und NATO als Sicherheitspartnerschaften ablösen müssten, um aus dem konfrontativen Geschehen rauszukommen in ein dialogorientiertes. Anders lässt sich das 21. Jahrhundert für den Westen nicht bestreiten und nicht überleben.
Sie erwähnten vorhin das Stichwort Stellvertreterkrieg. Aber gleichzeitig, die Feindschaft zwischen Israel und dem Iran reicht weit zurück, bis zur Islamischen Revolution 1979. Premier Netanyahu warnte schon in den 90er Jahren vor der iranischen Gefahr. Also wie viel ist hier geopolitisches Stellvertreter-Szenario und wie viel historisch gewachsene regionale Konfrontation?
Der Anteil von Eigeninteressen ist natürlich enorm, gerade auf der Seite Israels, so wie der Anteil der Eigeninteressen auch enorm ist seitens der Ukraine in diesem Stellvertreterkrieg. Also das schließt sich natürlich nicht aus. Und wir müssen auch sehen, dass Stellvertreterkrieg nicht nur bedeuten muss, dass sich dort geopolitische Gegengewichte reinhängen und den Kriegsschauplatz nutzen, um eben das Geschehen für ihre jeweilige Seite zu entscheiden. Es können auch religiöse, kulturelle Kräfte sein. Denn dieser Krieg zwischen Israel und Iran, beziehungsweise Schlagabtausch, bei diesem Stadium befinden wir uns aktuell, ist natürlich auch noch religiös-kulturell aufgeladen. Und das birgt natürlich die Gefahr, dass sich dann auch entlang religiöser Trennlinien noch Konflikte entladen können, die natürlich auch jederzeit dann in anderen Teilen der Welt ganz punktuell aufbrechen können. Also an Synagogen in aller Welt oder bei Straßenprotesten in aller Welt. Und das macht diesen Konflikt auch so hoch emotional und so gefährlich, weil eben jede Seite bereit ist, alles zu geben in diesem Konflikt. Israel hat ja die Schläge gegen den Iran mit dem Kampagnennamen Rising Lion bezeichnet, also der aufsteigende Löwe. Und da ist jetzt die Frage, für manche ist das der Löwe Juda, der hier endzeitlich quasi in einer Messias-Erwartung, die ja bei orthodoxen Juden noch eine große Rolle spielt, andeutet. Ist es vielleicht auch eine Andeutung eines eigentlich erwünschten Regime-Changes, also eines Regierungsumsturzes im Iran, den Netanyahu da anstreben will, vielleicht eben mit der Hilfe der USA? Denn der Löwe war ja Wappentier bis 1979 vor der islamischen Revolution im Iran. Klar ist aber auf jeden Fall, es ist eine starke, auch eben religiöse Komponente drin. Seitens Israel dieses Selbstverständnis, wir haben Ahnrecht auf das schon im Alten Testament von Gott versprochene Groß-Israel. Und was natürlich jetzt nicht in geostrategischen Plänen so geäußert wird, aber das schwingt sicherlich auch eben emotional mit bei einigen Akteuren, auch wenn es nicht unbedingt ausgesprochen wird. Und auf der anderen Seite natürlich dieser hochemotionalisierte fanatische Anspruch, der dem Islam generell eingeschrieben ist, inne wohnt, eben die beste Religion, die einzige wahre Religion der Welt zu sein und den Auftrag zu haben, früher oder später auch die ganze Welt einzunehmen. Also das Dar al-Harb, das Haus eben des Krieges einzunehmen und zum Dar al-Islam, das heißt zum Haus des Islam, des Friedens, der Unterwerfung unter Allah umzuwandeln. Diese Konflikte ziehen sich ja seit eben der Entstehung des Islam durch die Weltgeschichte, waren teilweise stärker aufgebrochen und sehr viel verheerender, vor allem in den ersten Jahrhunderten, wo ja die Expansionswelle des Islam in Jahrzehnten ganze Erdteile überrollt hat, von Spanien bis Indien. Das müssen wir natürlich auch sehen. Auf Seiten des Iran steht eine religiöse Einstellung, dass sie eben im Grunde genommen gegen Ungläubige, gegen lügnerische Regime kämpfen, die gar keine Daseinsberechtigung haben. Das wurde immer wieder so genannt. Die Frage ist aber natürlich auch im Iran, haben wir es da mit einem monolithischen Block zu tun? Und nur weil eben 22 Mal auf der Flagge des Iran steht Allahu Akbar, also Allah ist der Größte oder ist größer, heißt das, dass letztendlich die Logik der iranischen Regierung die ist, Israel auszulöschen, den Westen irgendwann zu überfallen? Das können wir auch nicht sofort automatisch annehmen, denn natürlich hat sich auch der Iran arrangiert. In der weltweiten politischen Arena hat seinen Platz eigentlich gefunden gehabt, hat im BRICS-Kontext auch sicherlich Mäßigung geübt, schon in der Vergangenheit, wird von Russland und China auch zur Mäßigung gedrängt. Das heißt, wir dürfen das jetzt auch nicht überhöhen, dass wir auf beiden Seiten nur religiös fanatisierte Gegenspieler haben. Aber diese Komponente kann jederzeit ins Spiel kommen, vor allem bei einer weiteren Eskalation des Konflikts. Was wir seitens Tulsi Gabbard berichtet bekommen haben, sie ist ja immerhin die Geheimdienstkoordinatorin der USA. Im März hat sie erst gesagt, diesen Jahres 2003 wurde das Atomwaffenprogramm des Iran eingestellt und bis heute nicht wieder aufgenommen. Warum dann jetzt die Schläge, die auch von den USA indirekt unterstützt wurden?
Lassen Sie uns das Thema Religion einordnen. Oft heißt es, Israel verteidige im Nahen Osten die westliche Zivilisation gegen einen zunehmenden Islamismus. Gleichzeitig wissen wir, der Islam ist nicht einheitlich. Es gibt tiefe Gräben zwischen Sunniten und Schiiten, zwischen arabischen Staaten und dem persischen Iran. Wie stichhaltig ist da das Argument vom islamistischen Block wirklich?
Ja, das ist eben tatsächlich die Zustandsbeschreibung der letzten Jahrzehnte und auch Jahrhunderte, dieses Schisma zwischen eben den Schiiten und den Sunniten ist bis heute geopolitische Realität. Die Frage ist nur, wann entsteht da vielleicht auch so eine Art Kernschmelze beziehungsweise nukleare Kettenreaktion, wenn eben diese zwei Blöcke von außen durch große Angriffe. Die Frage ist, handelt sich es jetzt bei dieser Konfrontation zwischen Israel und Iran schon darum, wenn von außen letztendlich die zwei Blöcke so nahe zusammengeschoben werden, emotional, dass sie sich verbinden, dass sie sich vereinigen und irgendwann dann sich vielleicht auflehnen gegen diese westliche beziehungsweise durch das vorgeschobene Israel durchgezogenen Angriffe gegen den Iran und so sehen es eben viele Muslime gegen den Islam generell. Und diese Gefahr ist natürlich nie ganz von der Hand zu weisen, denn man weiß nicht, wie sich die Dynamiken entwickeln, wenn in solchen hochemotionalisierten, spannungsgeladenen Kontexten dann irgendwelche Funken überspringen, irgendwelche Demagogen vielleicht auch auftauchen und dann eben zum Marsch auf Israel blasen. Das hatte Mohamed Mursi schon im Wahlkampf in Ägypten getan seinerzeit. Und er wurde dann gestoppt durch einen Militärputsch. Aber was ist, wenn sowas letztendlich dann transnational geschieht innerhalb der islamischen Welt? Und dann haben wir sofort verschiedene Atommächte an Bord. Pakistan auf jeden Fall. Bei Saudi-Arabien wissen wir es nicht. Und wir wissen, dass Israel Atomwaffen hat, auch wenn sie nicht offen eingestanden werden. Aber dann hat das Ganze eben wirklich die Zutaten für ein Pulverfass, dass die Welt in Brand stecken könnte. Und das ist das Gefährliche, weil Konflikte einfach dort ganz anders aufgeladen sind als wie bei uns, wo wir uns schon im Ukraine-Krieg fragen müssen, warum steckt der Westen so viel Emotionalität hinein, um Russland als Feind darzustellen und jegliche Form des Dialogs für inakzeptabel zu erklären. Also bei uns ist ja schon die Erfahrung eigentlich gemacht, Kriege sind hoch emotional und dadurch hoch gefährlich, weil die Massen sich manipulieren lassen und auch manipuliert werden, weil politische Interessen dahinter stecken. Wie viel schlimmer könnte das letztendlich jetzt in diesem Israel-Iran-Krieg vonstatten gehen? Und deswegen bin ich natürlich sehr enttäuscht gewesen auf den ersten Blick, dass Donald Trump nur so lustlos gesagt hat, naja, wir sind nicht an Bord, aber jetzt kam ja schon heraus, dass sogar ein deutsches Wohl-Tankflugzeug, eine Airbus A400M, wohl über Jordanien 10 Minuten den Transponder eingeschaltet hat, wahrscheinlich fälschlicherweise, dieses Flugzeug ist dort im Luftraum unterwegs zwischen Israel und Iran, um wahrscheinlich die israelischen Kampfjets zu betanken. Und noch viel mehr wird das der Fall sein seitens der USA, die sicherlich da auch ihre Unterstützung leisten, vor allem natürlich beim Abfangen von Raketen aus dem Iran auf Israel. Gut, da kann man sagen, das ist defensiv. Aber Trump hat im Grunde genommen einfach, obwohl er angekündigt hat, am Sonntag, dem 15. sollen die Verhandlungen weitergehen über einen Atomdeal mit dem Iran, hat er einfach am 61. Tag dieser 60-Tage-Periode, die er einfach mal so ausgegeben hatte, dieses Zuschlagen seitens Israel zugelassen und hat letztendlich, das liegt nahe, den Iran glauben lassen, naja, wenn jetzt am Sonntag die Verhandlungen weitergehen über ihr Atomprogramm, dann werden sie vorher nicht zuschlagen und genau das ist dann geschehen. Und dann sagt Trump noch, naja, vielleicht greifen wir auch mit ein in diesen Konflikt. Das sind natürlich Zeichen, wo man drauf schließen muss, auch seine Tweets. Bibi Netanyahu ist verrückt, also kommt schnell an den Verhandlungstisch, erzielt schnell einen Deal, damit wieder Frieden einkehrt. Das lässt darauf hindeuten, dass Trump tatsächlich meint, durch diese Schläge, die er zugelassen hat, eine neue Verhandlungsdynamik zu erzielen. Aber Das hat Iran schon komplett ausgeschlagen, hat gesagt, wir verhandeln nicht mit einem Gegner, der uns einfach rücklings angreift. Und deswegen ist für mich die Frage, kann Trump tatsächlich so naiv sein, dass er sich erhofft hat, durch diese neue Dynamik jetzt zu einem Friedensabkommen zu kommen und dann seine Abraham Accords, seine Abraham Friedensabkommen auszuweiten? Das wäre für mich also wirklich ein Offenbarungseid seitens Trump. Und ich hätte mir sehr gewünscht, dass er weiterhin auf Frieden setzt in seiner Politik, auch im Nahen Osten, wo es noch schwieriger ist als in der Ukraine, wo er in den Friedensverhandlungen letztendlich auch bislang gescheitert ist. Aber das liegt an dem schon 3,5 Jahre vorangeschrittenen Krieg und der schwachen Position des Westens in diesem Krieg, in diesem Stellvertreterkrieg. Aber jetzt hier dieser Schachzug von Trump, das wäre wirklich also enttäuschend, das wäre zu verurteilen, würde nicht gerecht werden auch der ganzen America First Bewegung, die friedlich, aber auf ihr Land bezogen eigentlich Entwicklungsanstrengungen haben wollten, die eine multipolare Welt eigentlich schon akzeptiert hatten, was auch durch Marco Rubio zum Beispiel schon signalisiert wurde. Deswegen ist für mich die Frage, hat Trump vielleicht eine Strategie im Köcher, die er gar nicht durchscheinen lässt? Und ist er vielleicht doch nicht so eng mit Netanyahu? Wurde er vielleicht so sehr unter Druck gesetzt von Netanyahu, dass er gesagt hat, gut, dann mach diesen Schlag, aber trage die Konsequenzen auch davon? Und Netanyahu gerät ja jetzt schon in seinem eigenen Land sehr stark unter Druck, weil eben diese Gegenschläge des Iran doch so mächtig sind und auf noch viel Potenzial schließen lassen, dass natürlich Netanyahu irgendwann dann alleine die Verantwortung tragen muss für dieses präemptive Losschlagen gegen den Iran. Und Trump kann sich dann zurückziehen und sagen, Moment, ich habe gesagt, tu es nicht, greife den Iran nicht an. Und dann wird vielleicht Netanyahu letztendlich mit seiner persönlichen politischen Karriere den Preis dafür bezahlen, dass eben dieses zu aggressive Losschlagen und nicht für Kompromisse bereit sein für eine Friedensordnung im Nahen Osten, dass er dafür den Preis zahlen muss und dann letztendlich der Weg frei wird für Neuwahlen und dann auch für eine neue Friedensordnung im Nahen Osten. Also das ist jetzt nur eine Spekulation, aber wir befinden uns ja im Bereich Geopolitik in so komplexen Kontexten, dass wir unbedingt immer auch in Szenarien denken, sprich spekulieren müssen. Und das Szenario, was ich gerade ausgerollt habe, ist für mich das Einzige, was eigentlich bei einem Trump, der bei Sinnen ist, logisch wäre. Ja, wir werden es erst die nächsten Tage und Wochen sehen, müssen aber definitiv hoffen, dass es zu keiner weiteren Eskalation kommt, dass die USA sich nicht offen an diesen Schlägen gegen den Iran beteiligen. Denn es gibt schon Berichte, dass auch erste J-10-Kampfjets Chinas aus Pakistan in den Iran transferiert wurden. Und wenn dann in Luftschlachten letztendlich überlegene chinesische Kampfjets dann vielleicht F-35 Jets, 2 oder 3 sollen ja schon abgeschossen worden sein, die eigentlich als unbesiegbar galten. Wenn dann in solchen Luftschlachten der Westen noch ein schlechtes Bild abgibt, dann entsteht natürlich immer mehr Druck im Kessel. Und man muss auch sagen, wenn die Israelis ihre Kampagne gegen das Atomprogramm des Iran, das ist ja der vorgeschobene Hauptgrund, der weitere Grund ist sicherlich ein Regime Change, um die grundlegende politische Situation zu verändern. Aber wenn dieses Programm der Israelis nicht erfolgreich durchgezogen werden kann, das heißt, die Fähigkeit des Iran, auch Atomwaffen herzustellen, ist nicht vernichtet. Und es gibt eben doch noch ein Atomprogramm, anders als es Tulsi Gabbard gesagt hat, die ja davon ausgeht, dass 2003 eingestellt wurde. Dann wäre natürlich alles Porzellan des potenziellen Vertrauens zerschlagen zwischen Israel und Iran. Und sobald der Iran dann stark genug wäre, könnte er tatsächlich vernichtend zuschlagen in Israel. Das wäre natürlich der größte anzunehmende Unfall und Schaden, den man sich überhaupt vorstellen könnte für Israel, für den Westen. Und deswegen Es ist natürlich sehr, sehr bedauerlich, dass da so hoch gepokert wurde und die USA im Grunde genommen gezwungen werden, mit einzugreifen. Denn nur die USA haben diese bunkerbrechenden Waffen, die auch tatsächlich diese sehr tief im Fels gelegenen Depots zur Urananreicherung zu zerstören. Diese Waffensysteme haben die Israelis nicht. Sie haben einiges geliefert bekommen im Vorfeld. Lasergesteuerte Lenkraketen etc., mit denen auch die Schläge ausgeführt wurden. Aber diese Waffensysteme haben sie nicht. Und wenn die USA jetzt nicht irgendwann mit einsteigen, bleibt quasi die Kampagne unvollendet gegen den Iran. Und damit ist dann Israel wirklich markiert als ein vorzügliches Ziel eben der feindlich eingestellten Staaten um Israel herum. Und dann haben wir die schlimmste Situation im Grunde genommen, die wir überhaupt erwarten konnten. Aber der Weg war eben, wir gehen weg von Diplomatie, wir gehen hin zur Waffengewalt. Und dieses Risiko, dieses Tor hat man damit aufgestoßen.
Und jetzt, da Raketen über Tel Aviv explodieren, stellt sich für viele in Deutschland eine brisante Frage. Wie nah sind wir selbst schon an diesem Krieg dran? Immerhin gilt seit Angela Merkels Zeiten, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Wie real ist die Gefahr einer deutschen Verstrickung und was müsste Berlin Ihrer Meinung nach jetzt tun?
Tja, da ist guter Rat teuer, denn wir haben einfach die falsche Regierung momentan. Wir haben eine Regierung, die keine Ahnung hat von Friedensdiplomatie, kein Interesse hat an Friedensdiplomatie, die noch an die alten Erzählungen glaubt, die Opa Joe Biden erzählt hatte, dass der Westen sich durchsetzen könne mit seiner militärischen Dominanz. Also Deutschland ist hier letztendlich Kräften ausgeliefert, die wir selbst nicht unter Kontrolle haben. Und ich denke, das Einzige, was wir tun können, ist, dass wir die Bevölkerung aufwecken und dass hier unsere Bevölkerung auf die Straße geht und sagt, jetzt an den Verhandlungstisch. Keine weiteren Waffen in diesen heißen Konflikt. Zuerst runterkühlen und dann verhandeln, denn die Gefahr eines Flächenbrands ist einfach viel zu groß. Und wenn wir da als Bevölkerung nicht als Korrektiv auftreten, und das ist in der Demokratie eben durch Demonstrationen zu machen, weil wir können erst wieder in voraussichtlich 3,5 Jahren wählen, dann müssen wir das jetzt tun.
Herr Rothfuß, vielen Dank für das Gespräch.